Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid in eurem Pflegecafé. The same procedure as every week. Wir sind wieder da. Es ist Sonntag.
Es ist Sonntag. Immer wieder Sonntag.
Immer wieder Sonntags. Erinnerung. Wir fangen jede Folge mit dem gleichen Wortlauf an, damit ihr euch immer schön an uns erinnert. Wir haben es letzte Woche angekündigt, wir müssen anfangen oder wollen mit Mythen aufzuräumen, die so über die Pflegeversicherung bestehen, weil uns immer wieder in der täglichen Arbeit, aber auch im Internet, wir recherchieren ja auch immer sehr viel aufgrund unserer Tätigkeit, stoßen wir auf so Aussagen, die falsch sind.
Der sogenannte Kontrollbesuch ist heute dran. Was ist mit dem Kontrollbesuch gemeint?
Mythos-Kontrollbesuch. Genau. Wir reden hier über, jetzt kommt wieder das Amtsdeutsch, Beratungseinsatz, Beratungsgespräch nach § 37 Absatz 3 SGB 11. Wird keiner von euch was mit anfangen können. Aber wir, ich muss das jetzt mal sagen, führen alleine davon mindestens 6.000 bis 7.000 im Jahr durch.
Ja.
Und trotzdem weiß niemand, was wir meinen. Aber das Wort Kontrollbesuch kennen alle. Warum?
Wenn jemand begutachtet wurde und das MD-Gutachten kommt, mit dem Bescheid steht meistens auf der letzten Seite noch, bitte denken Sie daran, dann und dann Ihren Beratungseinsatz durchführen zu lassen oder durchzuführen. Das ist bei Pflegegrad 2 und 3 alle halbe Jahre Pflicht, bei privater Pflege in der Häuslichkeit und bei Pflegegrad 4 und 5 einmal im Quartal.
Genau, wenn ich keinen Pflegedienst habe, also Pflege durch Angehörige. Ich habe keinen Pflegedienst, der Hauswirtschaft oder Grundversorgung nimmt, also Waschen, Anziehen und so weiter. Wenn ich einen Pflegedienst habe, der nur weg medizinische Versorgung macht, muss ich es trotzdem machen, wenn ich zu Hause versorgt werde.
Naja, auch wenn ich nur reine Alltagshilfe habe, dann muss es auch durchgeführt werden.
Dann auch?
Genau. Also wenn Sachleistungen nach § 36 durchgeführt werden, dann bedarf es keinen Beratungseinsatz. Ihr könnt aber einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen, weil es gibt Kassen, die dann sagen, na wieso, da ist doch Sachleistung, rechnen wir nicht ab. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diesen Beratungseinsatz auch in Anspruch nehmen, trotz Sachleistungen.
Ja, worum geht es genau? Also, in diesem Beratungsgespräch werden wir ja als Beratungsperson quasi gefragt, das ist unsere vordergründige Aufgabe, zu gucken, ist denn zu Hause alles in Ordnung? Gibt es irgendetwas, das empfohlen und durch uns in Zustimmung, mit Zustimmung der versicherten Person veranlasst werden kann, also Hilfsmittel, Hörstufungsantrag und so weiter? Und die Frage, ob wir der Meinung sind, dass die Pflege zu Hause sichergestellt ist. Das ist so das, was in diesem Beratungsgespräch abgefragt wird. Das, jetzt mögen wieder welche sagen, das ist ja Kontrolle. Das ist, geht um die Sicherstellung der Qualität zu Hause, um die Unterstützung der Pflegebedürftigen und der Angehörigen, weil eben auch, und wir haben ganz am Anfang, ganz am Anfang haben wir Folgen gemacht, und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die noch drin haben, wenn nicht, müssen wir sie nochmal wiederholen, dass Pflegefachpersonen dürfen eben im Rahmen dieser Beratungsgespräche mittlerweile auch seit 3 Jahren Hilfsmittel, bestimmte Pflegehilfsmittel verordnen. Das heißt, ihr müsst dann nicht mehr zum Arzt gehen, wenn es zum Beispiel um Rollstuhl geht oder auch um Wannlifter und so weiter, sondern wir können das in diesen Beratungsgesprächen machen.
Sag bitte nicht verordnen, jetzt
steigen. Ja, jetzt steigen wieder alle aufs. Doch, ich sage,
wir dürfen empfehlen, was einen
Verordnungscharakter hat. So. Wir wollen uns hier nicht aus dem Fenster lehnen und dann eventuell noch einen auf den Deckel kriegen, auch wenn ich es drauf anlege, wir verordnen. Weil nichts anderes ist es, wenn wir einen Zettel ausfüllen. Und da ist es so, dass das also, ihr merkt das, das hat was mit Beratung zu tun, mit Unterstützung. Und nur diese eine Frage, ist die häusliche Pflege sichergestellt? Kann man vielleicht in Anführungszeichen Kontrolle nennen. Da geht es aber wirklich darum, wenn wir in Haushalte kommen, wo uns das Essen entgegenspaziert oder eben Haustiere mitwohnen, die dort nicht sein sollten.
Ja, oder es gibt einen Pflegegrad, es laufen Pflegeleistungen, aber die pflegebedürftige Person wird nicht versorgt, weil die pflegenden Angehörigen sich das Geld schnappen und dann ein schönes Leben. Gibt es leider alles. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und da kommen wir rein und sagen, hey, hier ist die Pflege nicht sichergestellt, weil es wird nicht gepflegt. Und dann kann die Pflegekasse entsprechend Dinge einleiten.
Warum gibt es das? Die Pflegekasse ist dazu verpflichtet, die häusliche Pflege sicherzustellen. Und das wissen die wenigsten. Das steht im Gesetz richtig so drin. Die Pflegekasse ist dazu verpflichtet, die häusliche Pflege sicherzustellen. Die Pflegekasse ist ja nun nicht bei mir zu Hause. Und die Pflegekasse ist die letzte, die mich pflegt.
Die nach Hause kommt.
Das muss man mal ganz klar so sagen. Also gibt es diese Querverbindung, wenn ich also keinen Profi mit bei habe, dass ich eben verpflichtet bin, diese Beratungsgespräche, diese Beratungsbesuche abzurufen, damit eben aus fachlicher Sicht unterstützt wird und geguckt wird, gibt es hier irgendwas, was die Kasse beisteuern kann, damit die Pflege zu Hause sicher ist, weiter erfolgen kann oder vielleicht sogar besser wird.
Und das war so, dass man das Ganze protokolliert hat auf 2 Seiten. Das wurde dann auf 3 Seiten ausgeweitet. Jetzt sind wir bei 4 Seiten protokollieren. Und wir als Beratende haben immer gesagt, ja, wozu machen wir das? Guckt sich eh keiner an. Mittlerweile sind die Kassen dazu verpflichtet worden, weil es halt statistisch auch abgefragt werden kann. Also jedes Kreuz, was wir da hinsetzen, muss dann von der Kasse auch beleglesbar abgelesen werden, weil die Empfehlungen, die wir da reinschreiben, müssen auch umgesetzt werden. Und du hast es ja vorhin gesagt, gerade bei den Hilfsmitteln, das, was wir empfehlen, gilt als verordnet und darf von der Kasse dann nicht mehr geprüft werden und sollte dann gleich in die Versorgung kommen.
Funktioniert nicht immer.
Semi-gut, aber es gibt ja auch, das Bundesministerium ist ja auch ganz heiß auf Zahlen, Daten, Fakten. Sprich, das wird auch statistisch ausgewertet und die Pflegekassen müssen diesbezüglich auch Statistiken abgeben. Sprich, auch bei wie viel Versicherten war die Pflege nicht sichergestellt und was habt ihr daraus gemacht? Ja. Also, weil früher war es Tatsache so, wir haben ausgefüllt, manche haben nicht ausgefüllt, dann wurde das in der Kasse abgerechnet und das war es. Keiner hat richtig reingelesen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Informationen und ich sage immer, bitte dokumentiert da ganz, ganz fleißig rein, wer schreibt, der bleibt. Weil in dem Beratungsprotokoll kann ich ja auch einen Verlauf abbilden als Beraterin und wir haben ja teilweise Kunden, die wir schon über 5 Jahre beraten und dann kann man sagen, liebe Kasse, guck mal, ich habe in den letzten 3 Protokollen das dokumentiert bekommen. Der Hilfebedarf ist gestiegen. Hier ist ein Beleg, das kann man auch als Beleg nutzen. Und
darf ich da kurz einhaken?
Ein Satz noch. Hm? Diese Belege werden mittlerweile sogar von Gerichten genutzt, ja, weil die aussagekräftig genug sind, um daraus dann auch Dinge abzuleiten.
Ja, das ist eine schöne Querverbindung, weil nämlich in diesem Protokoll wird nämlich auch gefragt, gibt es Maßnahmen, die zu empfehlen sind? Und da gibt es eine erneute Pflegebegutachtung. Und das muss euch allen bewusst sein, wenn ihr einen Pflegegrad habt und wenn ihr dieses Beratungsgespräch in Anspruch nehmen müsst oder eure Angehörigen. Wenn die Beratungsperson, die kommt, und wir kennen das alle, wir kennen das wirklich alle, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich verfluche Pflegedienste, die an der Tür stehen und sagen, unterschreiben Sie mal, und dann sind die wieder weg und schreiben da rein, alles in Ordnung. Weil wenn da meinetwegen 2-mal im Jahr drinsteht und das 3 Jahre hintereinander, unverändert, alles in Ordnung, unverändert, alles in Ordnung, und dann stellt ihr auf einmal einen Höherstufungsantrag, weil die Pflege tatsächlich schlechter geworden ist. Und ihr kriegt nicht den Pflegegrad, den ihr haben wollt, und ihr geht ins Klageverfahren oder ins Widerspruchverfahren, dann gucken die auch in die 37er-Protokolle und sehen dann, hä?
Ist doch nichts.
Also seit 2 Jahren, ja, 4-mal dokumentiert, unverändert, alles in Ordnung. Was ist denn jetzt schlechter geworden und warum? Das hat also einen Sinn, dass in diesen Beratungsprotokollen etwas drinsteht. Da muss nicht viel Text drinstehen. Aber wenn nicht, und das ist unsere Standardfrage, wenn wir irgendwo hinkommen, hat sich etwas verbessert oder verschlechtert? Und wenn sich etwas verschlechtert hat, dann sollte man das tunlichst, auch liebe Kolleginnen und Kollegen der Pflegeberatung, die ihr hoffentlich nicht 10 Beratungen an einem Tag macht, weil da kriegt man das nicht hin, dokumentiert anständig in euren Beratungsprotokollen den Verlauf, gerade wenn ihr über längere Zeiträume bei euren Versicherten seid. Und liebe Community, achtet darauf, dass bei euch auch Entsprechendes drinsteht. Wenn sich etwas verändert habt, soll das dokumentiert werden, weil es dann in so einem Fall zu Problemen führen kann. Ihr wollt ein Hilfsmittel haben. Mhm. In diesen ganzen Beratungsgesprächen geht alles in Ordnung. Und dann kommt ihr und sagt, na, ich hätte gern jetzt einen Rollator, ich hätte gern einen Rollstuhl, was auch immer. Und dann sagt die Kasse, ja, wieso? Es ist doch alles, ist doch nicht schlimmer geworden.
Mhm. Und anderes Beispiel. Ich war bei einer Kundin, da musste eine Wohnraumanpassung stattfinden, Bad raus, Dusche rein. Ganz groß im Beratungsprotokoll dokumentiert. Dann hat die Kasse dem MD einen Auftrag gegeben, der hat per Aktenlage begutachtet und abgelehnt. Und dann konnte ich aber sagen, ich war vor Ort, ich bin genau die gleiche habe die gleiche Fachkompetenz. Hier im Beratungsprotokoll steht es ganz detailliert und die Kasse hat aufgrund dieses Dokuments dann die Bewilligung genehmigt. Also für solche Sachen dient das auf jeden Fall.
Ja, Deswegen sind diese, also in der Fachwelt stiefmütterlich behandelten Beratungsgespräche, wir kennen das, wir wissen, dass das so ist, sowas von wichtig. Sie sind wichtig, ja, um einen Verlauf zu dokumentieren. Sie sind wichtig, um euch und eure Angehörigen zu unterstützen. Mhm. Sie sind wichtig, um in entscheidenden Prozessen einen Beleg in der, ja, Hand zu haben, um zu sagen, nein, seit 3 Jahren, seit 2 Jahren, seit einem Jahr, seit einem halben Jahr wird ja hier dokumentiert, dass es immer schlechter wird. Dann kann es doch nicht sein, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der eine demenzielle Erkrankung habe und aus diesen Beratungsgesprächen, weil eben auch gefragt wird, aus Sicht der versicherten Person, der Angehörigen, aus unserer Sicht. Das heißt, ihr könnt dort auch zu Protokoll gehen, was dort eingeschrieben werden soll. Und wenn ihr da jedes Mal sagt, also es ist noch schlechter geworden, erkennt mich jetzt nicht mehr, kann nicht mehr mit Messer und Gabel umgehen und so weiter. Und dann erstellt ihr einen Höherstufungsantrag und der wird dann abgelehnt, weil hat sich keine Verschlechterung ergeben. Guckt euch die Folgen dazu an, wie man sowas macht. Dann könnt ihr die Protokolle rausholen und sagen, nee, da steht ja schon vor einem halben Jahr drin, dass er desorientiert ist zur Zeit und Ort. Nochmal ein halbes Jahr später steht drin, dass also das, der Umgang mit Besteck nicht mehr möglich ist. Und 1,5 Jahre später steht drin, dass der also Probleme hat, weiß nicht mehr, wie er sich die Sachen anzieht. Und aus dem Gutachten des medizinischen Dienstes geht hervor, alles in Ordnung, kann alles alleine. Dann passt das nicht zusammen.
Ich war letztens in der Beratung bei einer Neukundin und bei der ersten Beratung hole ich aus. Da seid ihr einfach nicht informiert, da erkläre ich halt alle Leistungen, was möglich ist und so weiter. Sie hatte eine Freundin dabei, die ihre Mutter über 6 Jahre gepflegt hat, wegen einem Burnout, den sie erlitten hat, ihre Mutter ins Heim sozusagen abgeben musste. Die Freundin fing an zu weinen. Ich war irritiert, ob ich irgendwas falsch gemacht habe und meint, ich habe sowas noch nie gehört. 6 Jahre kam der Pflegedienst und hat die Unterschrift an der Tür abgeholt. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre meine Mutter noch bei mir und ich hätte keinen Burnout. Also von daher, diese Unterschriften abholen ist es nicht. Also das ist ein Beratungseinsatz, der auch entsprechend honoriert wird. Es ist keine umfangreiche häusliche Schulung, also nicht mit einer häuslichen Schulung vergleichbar.
Statusfeststellung, sage ich immer.
Genau, das ist ein richtiges Wort, Statusfeststellung. Ich stelle fest, welcher Bedarf ist hier und ich sage immer, ich gebe sozusagen den Kick für den nächsten Schritt. Ich gebe die Hinweise, was als nächstes gemacht werden kann oder sollte. Und alles dokumentiert, dann habe ich einen Verlauf und habe da entsprechend auch Beleg.
Ja. Letztes Beispiel meinerseits dazu, damit ihr wirklich auch bei, wenn es um Kinder, wir kriegen ja immer wieder die Frage, ob wir nicht mal eine Folge machen können über Kinderbegutachtung, Kinder und so weiter, werden wir auch noch machen, aber es ist tatsächlich ja etwas aufwendiger. Aber wenn es mal um Kinder geht, hier ein Beispiel, wir wissen, dass wir auch viele haben, die pflegebedürftige Kinder haben. Ich habe selber einen Fall begleitet, wo es um ein Lüftersystem ging, es ging um einen angepassten Rollstuhl und so weiter. Und das ging über 2,5 Jahre und Pflegegrad 4, das heißt, ich musste alle Vierteljahre hin, also einmal im Vierteljahr. Und ich habe immer wieder am Anfang dokumentiert und empfohlen, dieses Hilfsmittel, dann ist das über den Arzt an die Kasse gegangen, weil das durften wir noch nicht und dürfen wir nicht verordnen. Und dann war es so gewesen, dass der Hilfsmittelanbieter Aufmaß genommen hat, es war also alles klar und dann hapert es an der Kasse. Dann habe ich wieder eingeschrieben, es wird dringend empfohlen. Und das passierte nicht seitens der Kasse. Und irgendwann, nach 1,5 Jahren, habe ich dann, nachdem ich dort raus bin, die Kasse angerufen und habe denen am Telefon schon gesagt, passen Sie mal auf, wenn ich das nächste Mal in 3 Monaten dahin komme und die Hilfsmittel immer noch nicht da sind, dann befinden wir uns in dem Bereich gefährliche Pflege. Pflege ist nicht mehr sichergestellt, aber nicht, weil die Angehörigen die Pflege nicht sicherstellen können, sondern weil sie ihren gesetzlichen Auftrag nicht erfüllen und sie begehen dann das Problem. Das hat dafür gesorgt, dass die innerhalb von nicht mal einer Woche war alles bewilligt und der Hilfsmittelanbieter konnte also die Sachen liefern. Also auch solche Sachen, wenn Berater, Beratungspersonen dort Sachen empfehlen und es passiert dann nichts und es scheitert an der Kasse, kann man der Kasse, alle liebe Grüße auch an die Leiter einzelner Pflegekassen, wo wir wissen, dass die hier zuhören und auch zusehen teilweise, scheitert es an den Strukturen der Bearbeitungszeit bei den Pflegekassen.
Ja, überhaupt an der Wertschätzung. Also ich habe, wir können in der Beratung auch anstoßen, dass eine umfangreiche Beratung stattfinden muss, die sogenannte 7a-Beratung mit einem Versorgungsplan. Mache ich Tatsache manchmal und dann ruft mich die Kasse an, so ganz überheblich, so nach dem Motto, wer bist du? was bist du und was willst du? Da brauchen wir so immer so anderthalb Minuten, ehe wir unsere Hörner aneinander stoßen und dann mein Gegenüber feststellt, ah, okay, das ist doch Fachkompetenz und die hat das nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Also, liebe Kassen, wenn wir da was ankreuzen und was empfehlen, machen wir das nicht aus Spaß, sondern weil wir vor Ort sind und das Ganze dann feststellen. Und wir haben die Fachkompetenz, wir haben die Verordnungsermächtigung, also lasst uns das auch machen. Ein Hinweis noch, seit der Pandemie gibt es auch die Möglichkeit der sogenannten Videoberatung. Das auch nochmal als Hinweis, die erste Beratung muss immer vor Ort, nicht an der Haustür, sondern vor Ort mit entsprechend längeren Zeiten als 5 Minuten stattfinden. Und die zweite kann dann per Video erfolgen. Und bei den Videoberatungen, da ist auch drauf zu achten, also bitte nicht mit WhatsApp oder FaceTime oder sowas. Es muss datenschutzkonform sein. Da gibt es Auflagen von den Pflegekassen, dass da entsprechend auch der richtige Anbieter ist, wo man dann datenschutzkonform die Videoberatung durchführen kann.
Alles gesetzlich vorgeschrieben. Also keine Erfindung unsererseits, sondern ein Gesetzgeber hat gesagt, nur mit diesen Medien, da gibt es dann zertifizierte Unternehmen, dürft ihr das machen. Kein Telefon und schon gar nicht, also Vorschreiben haben wir auch schon erlebt und nicht einmal, dass uns Leute dann, na, die haben uns dann, als kommst vor Ort hin und dann sagt er, ja, soll ich nicht schon mal mit unterschreiben, dann könnte, rufen Sie mich das nächste Mal einfach nur an in einem halben Jahr und dann können Sie es einreichen. So ist alles nicht in eurem Sinne. In eurem Sinne ist es, wenn die Beratungsperson vor Ort kommt oder eben eine Videoberatung macht, die Sachen anständig dokumentiert, ihr von dem Ding eine Kopie kriegt für die eigenen Unterlagen, ihr habt ein Anrecht darauf und seit 1.1. sind wir auch als Anbieter dazu verpflichtet, euch das zur Verfügung zu stellen. War auch vorher schon, haben wir das gemacht, aber viele andere offensichtlich nicht. Wir halten fest, es ist kein Kontrollbesuch. Es ist
eins noch. Und der Beratungseinsatz erfolgt bei euch zu Hause, weil die häusliche Umgebung. Ich habe ganz oft schon gehört, dass der Pflegedienst im Haus unten ist und man geht dann runter und leistet eine Unterschrift und dann ist gut. Also die Beratung hat nie zu Hause stattgefunden und ich komme dann nach 2 Jahren regelmäßiger Beratung und die Person weiß von nichts, weil die Unterschrift im Pflegedienst geleistet wurde. Also das ist komplett daneben. Und es ist
ja, oder auch, dass die Angehörigen eben zu der Pflegeberaterin, Pflegeberatung ins Büro fahren, dort die Unterschrift leisten. Das ist nicht im Sinne des Gesetzgebers. Wir sollen in die Häuslichkeit zu euch kommen und sollen uns das Ganze vor Ort angucken. Das hat ja einen Sinn, weil wir haben es in der Pandemie alle erlebt. Da war es ja eine Zeit, wo wir ja telefonisch das machen sollten. Dann haben wir das telefonisch gemacht, auch Neukunden aufgenommen. Dann war am Telefon alles so ein bisschen interessant. Dann ist man dort hingefahren, als man wieder hinfahren musste und hat gedacht, um Gottes Willen, ist ja eine ganz andere Welt. Das ist eben total wichtig. Und wir können eben auch nur vor Ort sehen, welche Hilfsmittel werden hier angebracht? Welche Wohnraumanpassung? Also das kann man nur vor Ort sehen. Also wir halten nochmal fest. Das Beratungsgespräch nach Fachdeutsch § 37 Absatz 3 SGB 11 ist kein Kontrollbesuch. Es ist eine Statusfeststellung, die zum Wohle der Versicherten gilt, wo geguckt wird, aus beiden Sichten, aus eurer Sicht und aus der Sicht von der Beratungsperson. Hat sich was verbessert, hat sich was verschlechtert? Das wird dokumentiert. Dementsprechend können Maßnahmen empfohlen werden oder auch nicht. Die Beratungspersonen können selber schon Hilfsmittel empfehlen, Klammer auf, verordnen, Klammer zu. Und die Beratungsperson muss eben feststellen, ist die Pflege sichergestellt oder nicht und kann eben auch eine sogenannte 7a-Beratung, ein Case-Management initiieren. Dafür ist dieser Beratungseinsatz, dieses Beratungsgespräch da, was vor Ort stattfinden soll, bei Pflegegrad 2 und 3 einmal je Halbjahr, bei Pflegegrad 4 und 5 einmal je Vierteljahr. Pflegegrad 1 kann sich einmal je Halbjahr das Ganze in Anspruch nehmen. Pflegegeldempfänger, die keinen Pflegedienst für die Grundpflege mit drin haben, da ist das verpflichtend. Und alle anderen Pflegegrade können je Halbjahr das einmal in Anspruch nehmen. Die Kosten werden von der Pflegekasse übernommen. Und man kann nach der Erstberatung, die in der Häuslichkeit stattfinden soll, das auch dann jedes zweite Gespräch per Videoberatung durch einen zertifizierten Anbieter durchführen.
Eine Ergänzung noch, es gibt durchaus Kunden, also ich habe selber früher in der Krankenkasse gearbeitet und war in einer Mitarbeitergeschäftsstelle und wollte natürlich nicht, dass meine Daten dann entsprechend bei den Mitarbeitern landen. Auf dem Beratungsprotokoll gibt es auch die Möglichkeit, das Dokumentierte nicht an die Kasse zu schicken. es gibt manche, die das gar nicht wollen und so weiter. Oder auch, wie gesagt, als Mitarbeiter, man kann da entsprechende Kreuze setzen und dann auch ein Blankoprotokoll schicken. Sowas gibt es auch, geht auch.
Ja. Wichtig ist halt nur, dass die Unterschrift der versicherten Person drunter ist und bestätigt wird, dass sie existent ist.
Und bei der Videoberatung muss natürlich die versicherte Person nicht unterschreiben, kann es ja nicht. Da unterschreibt die beratende Person zweimal. Das werde ich auch oft gefragt, Frau Dünner, wie machen wir das mit der Unterschrift? Bei der Videoberatung unterschreibt die beratende Person.
Genau. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr seid ein bisschen schlauer, was den das Beratungsgespräch angeht. Es ist eben also dieser Mythos, dass es eine Kontrolle oder eine erneute Begutachtung ist es auf gar keinen Fall. Es dient eurem Wohle und ist für euch zum Vorteil.
In diesem Sinne, bleibt schön gesund.
Und bleibt vor allen Dingen sarkastisch. Und bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.